Radio Prag Nachrichten.
Premier Andrej Babiš gibt seinem ungarischen Premierkollegen Viktor Orbán Rückendeckung. In der Ostrau-Drogenaffäre gibt es die erste Verhaftung und das Kartellamt sieht bei Milch für eine Krone kein Problem. Tschechiens Premier Andrej Babiš bezeichnete am Donnerstag die Entscheidung des EU-Parlaments, ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn einzuleiten, als Fehler. Er stehe hinter seinem ungarischen Amtskollegen Viktor Orbán, so der ANU-Politiker gegenüber Journalisten. Babiš will sich in Kürze mit den ANU-Europaparlamentariern über die Angelegenheit beraten. Eine Zweidrittelmehrheit im Europaparlament stimmte am Mittwoch für ein Rechtsstaatsverfahren, das im äußersten Fall zum Entzug der Stimmrechte Ungarns im Ministerrat führen könnte. Nun muss sich der Rat der Mitgliedsländer mit dem Fall befassen. Tschechiens Interimsaußenminister Jan Hamáček warnte jedoch davor, das Verfahren bereits als Verurteilung zu sehen. Die Polizei hat in der Affäre um das giftige Synthetik-Cannabis in Ostrava einen ersten Verdächtigen verhaftet. Dies bestätigte das Kreisgericht in der mährisch-schlesischen Stadt gegenüber der Presseagentur CTK. Dem 36-jährigen Obdachlosen wird die Herstellung und Verbreitung des Stoffes vorgeworfen, dem bereits ein Mensch zum Opfer gefallen ist. Seit Anfang der Woche mussten 22 Menschen, die sich mit der gefährlichen Droge vergiftet hatten, in Krankenhäusern behandelt werden. Ein Mann starb nach der Einnahme des Rauschmittels. Verurteilte Ausländer sollen nach Vorstellung von Innenminister Jan Hamáček nach spätestens 6 Monaten Tschechien verlassen. Bisher kann ein Abschiebeverfahren bis zu 2 Jahre dauern. Wenn man seine Bürger schützen wolle, dürfe man keine verbundenen Hände haben, so Hamáček. Der Sozialdemokrat will Regierung und Parlament bald einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. 2016 liefen insgesamt 389 Abschiebeverfahren in Tschechien. Im vergangenen Jahr waren es 404. Milch für einen Aktionspreis von 1 Krone, umgerechnet sind dies 4 Eurocent, zu verkaufen, sei keine unlautere Praktik. Mit diesem Befund hat sich das Kartellamt hinter die Einzelhandelskette Kaufland gestellt. Man habe bei mehreren Anbietern vergleichbare Aktionen untersucht, aber keine mangelnde Fairness gegenüber den Herstellern feststellen können, so ein Sprecher der Behörde am Freitag. Der deutsche Einzelhändler hatte im Mai Backwaren und Milch zu Niedrigstpreisen angeboten. Dies wurde von Produzenten und Politikern scharf kritisiert. Nun muss das Finanzministerium über ein weiteres Verfahren gegen Kaufland entscheiden. Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann am Sonntag im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg auf Torhüter Jiří Pavlenka bauen. Er werde spielen können, sagte Bremens Trainer Florian Kohlfeldt am Freitag. Der tschechische Keeper zog sich am 1. September beim 2:1-Sieg in Frankfurt eine Gehirnerschütterung zu und stieg am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Dagegen wird Abwehrspieler Sebastian Langkamp fehlen. Der Innenverteidiger leidet an Muskelproblemen. Erstmals könnte am Sonntag Nuri Sahin auflaufen. Und zum Abschluss ein Blick auf das Wetter. Am Samstag bleibt es in Tschechien nach Auflösung von frühen Nebelfeldern überwiegend bewölkt. Vor allem im Süden kommt es vereinzelt zu Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von der Radio Prag mit Strachnja Bučan.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das sind unsere Themen heute. Drogen. In Ostrau haben sich bereits über 20 Menschen durch den Genuss von synthetischem Cannabis vergiftet. Wie es dazu gekommen ist, das sagen wir Ihnen in unserem ersten Beitrag heute. Tourismus. In Prag sind nicht nur ausgebildete Fremdenführer unterwegs, sondern auch Hobbyguides. Doch die Stadt will deren Treiben nun einen Riegel vorschieben. Außerdem entführen wir Sie heute noch in die Welt der tschechischen Sprache und danach in unserem Reiseland in die Stadt Zlín und ihre funktionalistische Architektur. Mein Name ist Till Janzer und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die Polizei in Ostrau arbeitet seit Montag unter Hochdruck. Der Grund dafür ist der Tod eines 32-jährigen Mannes nach der Einnahme einer wenig bekannten Droge, verknüpft mit dem Konsum von viel Alkohol. Bis Freitagvormittag wurden zudem 21 weitere Opfer bekannt, die nach dem Gebrauch der Droge unter starken Vergiftungen leiden. Mehr zu dem Thema von Lothar Martin.
Der Fall begann am Montag, als die Polizei 2 Obdachlose aufgriff, die mit dem Tode rangen. Trotz ärztlicher Hilfe verstarb der eine, der andere wurde mit schweren Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand ist mittlerweile stabil. Beide Männer hatten sich mit einer Droge vergiftet, die man als synthetisches Cannabis bezeichnet. Der Tod des einen Mannes trat ein, weil er dazu noch sehr viel Alkohol konsumierte, sagt der Psychologe der Drogenhilfe Drop-In, Ivan Doda.
Der Stoff sieht aus wie Marihuana, ist aber kein Marihuana. Es ist irgendeine Pflanze, die mit synthetischem Cannabis gesättigt wurde. Besonders gefährlich wird die Einnahme der Droge, wenn noch Alkohol im Spiel ist, wie es in dem Fall der beiden Männer war. Der sehr betrunkene Mann ist nach dem Gemisch gestorben, denn bei der Einnahme der Droge mit viel Alkohol droht das Versagen von lebenswichtigen Organen.
Noch am gleichen Tag meldete sich ein 16-jähriger Jugendlicher mit Vergiftungserscheinungen. Auch er hatte die unbekannte Droge genommen, aber keinen Alkohol getrunken. Bis Freitag erhöhte sich die Zahl der Opfer auf insgesamt 22. Zum Glück ist kein weiterer Mensch an der Vergiftung gestorben. Wie aber sind die Opfer an die gefährliche Droge gekommen? Das Derivat soll den bisherigen Informationen der Polizei zufolge von einer obdachlosen Frau in einer Mülltonne gefunden worden sein. Sie habe aus der Tonne eine der 6 Schachteln entnommen, in denen 500 Beutel des synthetischen Cannabis verpackt gewesen seien. Seitdem befürchtet die Polizei, dass noch mehr von der gefährlichen Droge im Umlauf ist. Die Beamten haben nach den Tätern gefahndet, die das synthetische Cannabis bewusst oder fahrlässig verbreitet haben. Bis Donnerstag wurden 6 Tatverdächtige gefasst, allesamt Tschechen. Gegen einen von ihnen wurde bereits ein Strafbefehl verhängt, sagt die Sprecherin der örtlichen Polizei, Gabriela Pokorna.
Die Kriminalbeamten des Kreises Meere-Schlesien haben die Strafverfolgung gegen einen 36-jährigen Mann eröffnet. Der Grund ist der unerlaubte Besitz und die Verbreitung von gefährlichen Betäubungsmitteln und Rauschgiften. Dem mutmaßlichen Täter droht ein Freiheitsentzug von bis zu 18 Jahren.
Den anderen 5 Tatverdächtigen drohen bis zu 5 Jahre Haft. Das aktuelle Problem ist damit indes noch nicht aus der Welt geschafft. Weil die obdachlose Frau, die den Drogenfund in der Mülltonne zugegeben hat, nicht unbedingt vertrauenswürdig sei, wisse man nicht genau, wie viele Rationen des gefährlichen Rauschgifts derzeit noch im Umlauf seien. Dazu der Vizedirektor der Polizeibehörde des Kreises Meere-Schlesien, Radim Vita.
Bisher lagen alle Fälle von Personen, die durch die synthetische Droge vergiftet wurden, in Ostrau oder in der Umgebung, konkret in Hlučín bei Opava. Dennoch können wir nichts ausschließen, deswegen sollten alle Bürger des Landes gewarnt sein.
Und nicht nur das. Nach Aussage von Jakob Friedrich, dem Direktor der Nationalen Antidrogenzentrale, nehmen die Modifizierungen auf dem internationalen Drogenmarkt weiter zu.
Bei Rauschgiften ist im vergangenen Jahr in ganz Europa vor allem synthetisches Cannabis in mehreren 100 Modifikationen aufgetaucht. Seine Zusammensetzung und natürlich auch die Wirkung sind in daher jeweils völlig unterschiedlich. V různých chemických podstatách a samozřejmě s naprosto rozdílnými účinky.
Aus dem Nordosten von Tschechien kommen wir zurück in die Hauptstadt. Sightseeing ist in Prag ein Bombengeschäft. Doch nicht alle Fremdenführer halten sich an die Regeln der Stadt. Mehr nun von Strahinja Bučan.
Matt ist Australier, lebt derzeit aber in Prag. Einen Teil seines Geldes verdient er sich mit Stadtführungen, die er im historischen Zentrum der Moldau-Metropole anbietet. Mit seinem roten Regenschirm verfolgt er dabei ein ganz besonderes Konzept.
Das ist ganz einfach. Wir verlangen kein Geld für die Führung. Sollte einem Teilnehmer das Ganze nicht gefallen, dann kann er einfach gehen. Andernfalls kann jeder selbst entscheiden, wie viel er für die paar Stunden bezahlt.
Das ist zwar mutig, doch nach jeder Tour kommt einiges zusammen. Immerhin nehmen laut Matt im Schnitt 30 Touristen an seinen Führungen teil.
Die meisten geben so um die 200 Kronen, also etwa 7 oder 8 Euro. Wie viel man aber letztlich für die Führung bezahlt, das bleibt jedem selbst überlassen.
Das Geld gibt es bar auf die Hand. Eine Rechnung stellen die Hobby-Touristenführer nicht aus. Und gerade das liegt den offiziellen Prager Fremdenführern schwer im Magen. Denn Matt und seine Kollegen umgehen mit ihren Führungen alle bestehenden Regeln für Fremdenführer und die meist fehlenden Fachkenntnisse sind dabei eher das kleinere Problem. Viel problematischer aus Sicht der offiziellen Tourguides ist, dass ihre inoffizielle Konkurrenz den üblichen Steuern und Kontrollen durch die Behörden entgeht. Jana Hornikova arbeitet bereits seit über 20 Jahren in der Branche und ist Mitglied im Verband der tschechischen Fremdenführer.
Wir stellen für unsere Arbeit natürlich Rechnungen aus und leisten unseren Beitrag für die Sozialversicherung. Wir zahlen alle Steuern, geben jährlich unsere Steuererklärung ab und unterliegen jeglichen Kontrollen von Seiten der Behörden.
Hornikova und ihre Kollegen fordern deshalb, dass entsprechenden Touren ein Riegel vorgeschoben wird. Die Regierung plant laut eigener Aussage keine Änderungen in dieser Hinsicht. Die Finanzämter erkennen bisher ebenfalls kein Problem. Bei den Kommunen ist das aber anders. Prag will beispielsweise das Gewerberecht ändern. Wie, das erklärte christdemokratische Stadtrat Jan Wolf. Er tritt bei den kommenden Kommunalwahlen für die Koalition aus Top 09, Partei Stan und Christdemokraten an.
Jeder Fremdenführer soll eine Art Ausweis bekommen. Dadurch kann jedes Kontrollorgan die Identität des jeweiligen Guides nach Bedarf überprüfen.
Insgesamt gilt aber, wer eine hochwertige Stadtführung in Prag machen will, der sollte sich vorher gut informieren und im Vorfeld buchen. Beispielsweise bietet das Webportal der Stadt eine Liste mit zertifizierten Fremdenführern und Tourterminen an.
Das Geschäft mit dem Fremdenverkehr. Sie hören weiter Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Junge, Bube oder Knabe. Wie im Deutschen gibt es auch im Tschechischen gleich mehrere Ausdrücke für ein männliches Kind. Diese wollen wir uns im folgenden Sprachkurs genauer anhören und anschauen. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneiberková.
Als überregionale und hochsprachliche Bezeichnung für einen Jungen gilt das Wort
Chlapec.
Der Plural davon lautet
Chlapci.
Abgeleitet wird es von einem
Chlap,
also einem Kerl. Das Adjektiv zu
Chlapec
lautet
Chlapecký.
Ein kleiner Junge ist
Chlapeček.
Etwa ab dem 15. Lebensjahr spricht man auch von einem Jüngling oder Heranwachsenden.
Mladík.
Sehr archaisch bezeichnet man diesen auch als
Jinoch.
Die umgangssprachliche Bezeichnung für den
Chlapec
ist
Kluk.
Der Plural heißt
Kluci.
Das Wort hat aber auch eine etwas andere Bedeutung. Sagt man nämlich von einer jungen Frau, dass sie einen Jungen habe,
Má kluka,
dann hat sie einen festen Freund. In dieser Bedeutung setzt sich jedoch immer stärker das tatsächliche Wort für den Freund durch.
Má přítele.
Von
Kluk
werden viele expressive und verkleinernde Formen abgeleitet, so etwa
Klouček, Klučina
und
Klučík.
Das Adjektiv dazu heißt
Klučičí.
Als gewissermaßen veraltet wird das Wort
Hoch
wahrgenommen, im Plural
Hoši.
Etwa von einer betagteren Lehrerin kann man es aber noch öfters hören. Und zudem gibt es noch einige regionale und mundartige Varianten. Der bereits erwähnte
Hoch
ist in Ostböhmen üblich. In Ostmähren nennt man einen Jungen
Ogar
und im Nordostmähren und einem Teil Schlesiens
Synek.
Also ein Söhnchen. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Sie hörten einen Sprachkurs von Markéta Kachlíková. In der vergangenen Woche haben wir eine 10-teilige Serie begonnen zu 100 Jahren tschechische Architektur. Wir kommen dabei nun in die 1930er Jahre und zum Funktionalismus. Dieser Baustil wurde auch hierzulande geprägt, denn das mährische Zlín gilt heute als erste funktionalistische Stadt der Welt. Lothar Martin hat die Stadt in Ostmähren besucht.
Thank you. Reiseland Tschechien.
Funktion vor Form und Schönheit, das ist das Wesen des Funktionalismus. Diese Stilrichtung in Architektur und Design erlangte nach dem Ersten Weltkrieg unter dem Begriff Neues Bauen, Bauhausstil oder Neue Sachlichkeit als gestalterisches Prinzip eine immer größere Beachtung. Doch wie kam es dazu, dass ganz besonders der mährische Teil der damals noch jungen Tschechoslowakei ein Zentrum des Funktionalismus wurde? Hinter dieser Frage steckt vor allem ein Name, Tomáš Baťa. Im Jahre 1894 hatte der Unternehmer die nach ihm benannte Schuhfabrik gegründet. Von dem schnellen Wachstum des Werks profitierte auch die Stadt. Ladislava Horniakova ist die Leiterin der Fachabteilung für Kunst und Stadtgeschichte an der Regionalen Galerie der Schönen Künste in Zlín. Sie schildert, wie der Aufstieg Zlíns seinen Anfang nahm.
Zlín opravdu na počátku ještě 20. století měl necelé 3000 obyvatel. Do první světové války
Zlín hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht einmal 3000 Einwohner und bis zum Ersten Weltkrieg wuchs die Stadt noch relativ langsam. Doch nach dem Krieg und dem Wirrwarr danach begann Baťas Fabrik und so auch Zlín enorm zu expandieren. Und das, obwohl diese Gegend, wie der Unternehmer später selbst zugab, eigentlich kein guter Standort war. Denn hier fehlte es zunächst an allem. An Menschen, an Fachkräften. Es gab weder einen großen Wasserlauf noch eine bedeutende Bahnstrecke oder Straße. Die Arbeiter kamen aus der gesamten Umgebung. Durch den beschwerlichen Weg zur Fabrik waren sie natürlich öfter müde. Und so wurde beschlossen, dass hier auch Arbeiterhäuser gebaut werden. Es entstanden zunächst Häuser für ein, zwei, drei oder vier Familien, doch es mussten ebenso öffentliche Einrichtungen wie ein Kaufhaus, ein Krankenhaus, ein Gemeinschaftshaus oder ein Kino geschaffen werden. Baťas Arbeiter sollten sich also auch ausruhen können, um dann in seiner Fabrik auch mehr zu leisten.
Doch wie konnten alle diese Bauten in relativ kurzer Zeit errichtet werden? Die Lösung hatte sich Baťa bei den Amerikanern abgeschaut. In den Vereinigten Staaten war er neben der Fließbandproduktion beim Autobau Ford auch auf die Schnellbauweise für die dortigen Wolkenkratzer aufmerksam geworden. Doch auch auf dem alten Kontinent begann sich die funktionelle Bauweise durchzusetzen, erklärt Ladislava Horniakova.
Der Funktionalismus war eine neue Richtung in ganz Europa. Es entstanden geräumige Gebäude, einfache Bauten mit großen Fenstern, durch die viel frische Luft und Sonne ins Innere gelangen konnte. Die Bauweise, die Baťas Spezialisten dazu anwendeten, war ebenso simpel und wirkungsvoll. Der gesamte Bau wurde mit Hilfe von Formen, einheitlichen Pfeilern und einer Verschalung durchgeführt. Dies ermöglichte es 15 Bauarbeitern, dass sie pro Woche ein Stockwerk errichten konnten. So wurde beispielsweise binnen 3 Wochen eine 3-stöckige Werkshalle gebaut und innerhalb eines Monats ab Baubeginn konnte die Produktion anlaufen. Die Arbeiten liefen also unglaublich schnell und die Experten, die Baťa dafür hatte, haben das Bausystem zudem ständig vervollkommnet.
Ein Beispiel für diese Perfektionierung seien die Pfeiler, also die Bauträger gewesen, ergänzt Horniakova. Zunächst wurden sie in der Baukastenform mit einem Abstand von 6,15 Meter aufgestellt, später aber wurde der Abstand auf 7 Meter erweitert. Dies deshalb, um die Produktionslinien in den Hallen noch besser unterzubringen. Verantwortlich für diese Bauweise waren insbesondere 2 Architekten. Die Nummer 1 von beiden beschreibt Horniakova so.
Baťas Hofarchitekt war František Lidie Gahura. Er war der Autor der gesamten urbanen Konzeption von Zlín, darunter auch von einzelnen kleineren Bauten wie beispielsweise des Tomáš Baťa Denkmals. In diesem Bauwerk wollte er die Charaktereigenschaften des Fabrikanten widerspiegeln. Eines der Stilmittel in seiner architektonischen Konzeption, die Vertikale, hielt Gahura für ein Symbol des Optimismus. Durch die Reduzierung der Baumaterialien auf Beton, Eisen und Glas, also auf das absolute Minimum, wollte er Baťas Großzügigkeit und Wahrheitsstreben darstellen. So wie hier legte er in seine Arbeit stets solche symbolischen Bedeutungen.
Um zu belegen, wie hart und unnachgiebig Batya selbst gegenüber seinen engsten Mitarbeitern sein konnte, erzählt Ladislava Honjakova gern immer wieder eine verbriefte Anekdote. Sie handelt davon, dass der Firmenchef seinem Chefarchitekten eines schönen Tages sagte, dass er sich für seine Stadt Zlin auch ein solch tolles Filmspielhaus wie das Kino Gaumont in Paris wünsche. Nur eine halbe Stunde nach diesem Gespräch sei Batya seinem Baumeister Gahura erneut begegnet. Und dabei sei es zu folgendem Wortwechsel gekommen.
Já říkám mu, Gahuro, jak to, že ještě jste nejel? Měl jste už jet, jo? Jakože jak byli zvyklí prostě všechno řešit hned.
Batya sagte zu seinem Chefarchitekten, Gahura, warum sind Sie noch hier? Sie sollten schon längst unterwegs sein. Darauf entgegnete Gahura, nun Herr Batya, ich fahre morgen. Nein, Sie erledigen jetzt Ihre Reisepapiere und los geht's. So war er eben der Chef. Alles musste unverzüglich gemacht werden.
Unsere Gesprächspartnerin nennt auch den zweiten großen Baumeister des Zlína Funktionalismus.
Ein weiterer bedeutender Architekt war Wladimir Karfík. Er hat das Gebäude Nummer 21 erbaut, das heutige Hotel Moskwa und noch ein weiteres Gemeinschaftsgebäude in Zlín. Karfík war federführend für verschiedene Haustypen.
Weil die Werkshallen und Fabrikgebäude in ihrer Einförmigkeit alle ziemlich gleich aussahen, bekamen sie Nummern. Doch es gab noch einen Grund dafür, sagt Honjakova.
Der zweite Grund war erneut die Eile, mit der gebaut wurde. Schnelligkeit spielte hier wirklich eine große Rolle. Niemand sollte durch irgendetwas aufgehalten werden, sondern gehörig Leistung bringen. Und weil Batya schon als junger Mann zweimal zum Sammeln von Erfahrungen in Amerika war, orientierte er sich bei der Nummerierung der Gebäude an der Straßenkennzeichnung in New York. Wenn also in Zlín jemand das Gebäude Nummer 14 aufsuchen wollte, dann wusste er, es ist das vierte Haus in der zweiten Zehnerreihe.
Das imposanteste Gebäude aber ist das bereits erwähnte Gebäude Nummer 21.
Es ist das höchste Gebäude in Zlín und wird deshalb auch Wolkenkratzer genannt. Es hat 16 Stockwerke und überragte damit allen anderen hohen Bauten der Schuhfabrik. Wladimir Karfík hat es nach dem Vorbild der amerikanischen Hochhäuser entworfen. Er arbeitete in Übersee bei der Firma Frank Lloyd Wright und war so bestens mit der Bauweise dieser Wolkenkratzer vertraut. Eine einzigartige Attraktion in dem Gebäude ist zudem ein als Büro ausgestatteter Aufzug von Batya.
Dieser einmalige Lift ist heute nicht mehr in regelmäßigem Betrieb. Er kann aber nach vorheriger Anmeldung bei den aktuellen Hausherren, den städtischen Finanzamt, besichtigt werden. Bei meiner Besucherfahrt schildert Frau Honjakova.
Das ist dieser als Büro eingerichtete Aufzug. Er hat die Maße eines Moduls von 6x6 Metern, ist aber eigentlich ein wenig kleiner. Als er gebaut wurde, herrschte bereits Krieg, deshalb konnte man ihn auch abdunkeln. Das hoch- und herunterfahrende Chefbüro sollte vor allem bei den Firmenbesuchern Eindruck machen. Es sollte ihnen zeigen, sie sind zu Gast in einer Firma von Weltrang, in einem Imperium. Und es brachte die Gäste hinauf bis auf die Dachterrasse, wo sie einen wunderschönen Ausblick auf Zlín hatten.
Der Blick von der Dachterrasse des Gebäudes Nummer 21 ist auch heute noch ein Genuss. Mittlerweile sieht man von dort oben aber schon längst nicht mehr auf das emsige Treiben in der ehemaligen Schuhfabrik, sondern auf andere Unternehmen und Nutzer dieser funktionellen Gebäude.
Das alte Fabrikgelände hat sich nach und nach zum zweiten Stadtzentrum von Zlín gewandelt. Das trifft Ihnen eher auf die Arbeitswoche zu. Am Wochenende verlagert sich das Geschehen auf den alten Stadtplatz, den Platz des Friedens. Auf dem Gelände des ehemaligen Batya-Imperiums haben sich die Hauptpost, mehrere Ämter, Cafés und Geschäfte niedergelassen. Unter der Woche pulsiert folglich hier das Leben. Am Wochenende aber ist die Gegend menschenleer. Die Firmen haben geschlossen und Wohnungen gibt es ja nur sehr wenige. Also bleiben auch die Cafés und Läden zu. Und überhaupt, Zlín gleicht am Wochenende einer Geisterstadt, denn die Menschen sind hier gewöhnt, zu den Ausflugsorten der Umgebung zu fahren.
Zlín ist auch nach dem Sturz des kommunistischen Regimes ziemlich eigenständig geblieben. Hier haben sich inzwischen Existenzgründer und Jungunternehmer angesiedelt, deren Aktivitäten weit über dem Schnitt des Landes liegen. 2001 wurde die Thomas-Spatja-Universität in Zlín gegründet.
Soweit unsere Reise nach Zlín. Falls Sie Anmerkungen haben oder Kommentare, dann können Sie uns diese auch auf dem Facebook-Profil der deutschen Sendung von Radio Prag posten. Und wenn Sie uns über Ihr Smartphone empfangen wollen, dann laden Sie einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunter. Damit ist dann Radio Prag auch unterwegs immer dabei. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.